Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Liebe abendliche Domgemeinde, für diese Predigt habe ich Worte des Apostel Paulus ausgewählt. Sie werden nachher sehen, warum. Aus dem 1. Korintherbrief. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erwerben können, auch wird das Verwesliche nicht erben, das Unverwesliche. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber verwandelt werden, und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, dass er uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wenn wir versuchen, des Zweiten Weltkrieges zu gedenken, dann müssen wir uns bald eingestehen, dass wir das eigentlich nicht können. Natürlich, wir können uns über seinen Verlauf informieren, eine der vielen Geschichten des Krieges lesen, uns einen Überblick über diese globale Katastrophe verschaffen, uns vertiefen in furchtbare Einzelschicksale und Geschehnisse, uns auch belehren lassen über seine vielfältigen Auswirkungen für Deutschland, Europa, die ganze Welt. Wir können Bücher lesen, Filme anschauen. Aber das bleibt alles auf einer halb vernünftigen Oberfläche des irgendwie zur Kenntnis Nehmens. Doch worum es eigentlich gehen müsste, das können wir kaum erfassen. Die Angst der Menschen, ihre Verzweiflung, ihren Schmerz, ihre Trauer, ihren Zorn, ihre Schuld, ihre Scham, das reicht so unendlich tief und ist so vielfältig, oft gegensätzlich, ist ein Abgrund, sind mehrere Abgründe, höllentief, dass wir sie kaum ausmessen können. Was sie alle empfunden haben mögen, die Soldaten, die Zivilbevölkerung, die Verfolgten und Ermordeten, die Zwangsarbeiter, die Flüchtlinge und Vertriebenen, die Täter, die Opfer, die Zuschauer, die Mitmacher, die Kinder, Väter und Mütter. Und doch ist es wichtig, dass wir es wenigstens versuchen, damit wir unsere Geschichte und damit uns selbst besser verstehen. Dazu gehört, dass wir uns mit der Trauer und den Traumata, die in vielen Ländern, in vielen Familien ja immer noch weiter wirken, auseinandersetzen. Dazu gehört auch, dass wir die Frage nach Schuld und Verantwortung stellen, um unser Urteilsvermögen zu bilden. Und dies ist nicht nur eine historische Frage. Hier geht es ja nicht darum, im Gedenken, im Rückblick klüger und besser zu sein als die damals lebenden Menschen, sich also heute selbstgerecht über die Geschichte zu erheben. Sondern es geht darum, zu fragen und dabei sich selbst zu fragen, wo die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft, wo man mitmachen und wo man widerstehen soll, wie man die Klarsicht, die Wachheit, den Mut und das Mitgefühl entwickelt, um so zu leben, dass man sich später nicht schämen muss. Und das sind Fragen, die sich nicht nur auf unsere Vergangenheit richten, sondern eben auch auf unsere Gegenwart und Zukunft. Wenn wir fragen, wie sich unsere Eltern, Großeltern im Zweiten Weltkrieg verhalten haben, fragen wir doch auch, wie wir uns heute verhalten. Und wer uns später einmal darauf befragen wird. Vor kurzem schrieb mir mein über 90 Jahre alter Patenonkel in einer E-Mail, unsere Gegenwart heute erinnere ihn an damals, 1943 vor Stalingrad. Jeder konnte wissen, dass es zur Katastrophe kommen würde. Jeder spürte es ganz gewiss und doch machten alle, fast alle weiter wie bisher. Ob es nicht heute angesichts nahender Umweltkatastrophen ähnlich sei, fragte er mich. Das weiß ich nicht, nur weiß ich, dass es wichtig ist, dass wir an einem Gedenktag wie dem heutigen wenigstens versuchen zu ermessen, was damals geschehen ist. Und dazu möchte ich Ihnen jetzt eine Geschichte aus meiner Familie erzählen. Sie steht für unendlich viele ganz ähnliche Geschichten und mag Sie dazu anregen, beim Zuhören an Ihre eigenen Familiengeschichten zu denken. Es ist die Geschichte meines Onkels Heinrich. Ich habe sie selbst erst vor kurzem entdeckt. Meinen Onkel Heinrich, den Bruder meines Vaters, habe ich nie kennengelernt. Er ist im Krieg gefallen. Sein Bild aber ist mir von Kindheit an vertraut. Zwei Fotos hatte mein Vater immer auf seinem Schreibtisch stehen. Einmal Heinrich als 17-Jähriger im Anzug strenger Scheitel, wie es damals üblich war, gut aussehend. Und dann ein Jahr später schon mit 18 in Uniform, lächelnd, schneidig, hätte man damals gesagt. Beide Fotos, schwarz-weiß, haben sich mir tief eingeprägt und doch habe ich über Heinrich wenig gewusst. Nach dem Tod meiner Eltern habe ich den Nachlass an mich genommen und Stück für Stück in Abständen gelesen, geordnet und zu verstehen versucht. Und dabei Heinrich besser kennengelernt. Ein starker Junge und ein energischer junger Mann muss er gewesen sein, sportlich attraktiv, ein mächtiger, manchmal zu mächtiger großer Bruder für seine beiden Geschwister, ein frecher Schüler, ein aufsässiger Sohn, gegen die alten konservativen Lehrer hier am Berliner Arndt-Gymnasium, gegen den alten konservativen Pfarrer an der Dahlemer Gemeinde und besonders gegen den alten konservativen Vater zu Hause hat er sich aufgelehnt, indem er sich begeistert dem NS-Regime anschloss. Erst Hitlerjugend, dann Wehrmacht. Ziemlich scheußliche Gedichte, die ich gefunden habe, zeugen davon. Da Heinrich nach vorn und nach oben wollte, ließ er sich zum Flieger ausbilden und war anfangs enthusiastisch. Die Urkunde zur Beförderung zum Oberfähnrich der Luftwaffe, die ich in den Unterlagen gefunden habe, wird ihn stolz gemacht haben. Eine ganze Reihe von Briefen, die sich erhalten haben, zeigen einen frechen, fröhlichen, völlig unkritischen Soldaten. Aber das ist er nicht lange geblieben. Schon 1943 ist Heinrich mit nur 19 Jahren gestorben. In einem ausführlichen Brief berichtet sein Staffelführer, wie er gestorben ist, nicht im Kampf, sondern bei einem Flugunfall, einer Übung, bei einer verunglückten Wasserlandung in Frankreich ertrunken. Er ist gestorben, bevor er andere hat töten können. Von seinem Tod zeugen Fotos seines Grabes in der Fremde, eine winzige Traueranzeige in einer Berliner Zeitung, eine große Trauerurkunde, die seine Dahlemer Kirchengemeinde ausgestellt und der Familie überreicht hat. Meine Tante, die Schwester meines Vaters, die kleine Schwester vom Heinrich, hat mir einmal erzählt, dass ihre Mutter, also meine Großmutter, beim Erhalt der Todesnachricht so geschrien, dass ihr dieser Schrei nach Jahren und Jahrzehnten immer noch in den Ohren wehtäte. Mein Onkel Heinrich, einer von unendlich vielen. Doch dann bin ich auf etwas gestoßen, das mich neu und anders über ihn nachdenken ließ. Ich fand nämlich unter all den Briefen, Dokumenten und Zetteln, die mein Vater hinterlassen hatte, einen unscheinbaren, vergilbten Umschlag und darin ein handschriftliches Testament vom 26. Februar 1942, 3 Seiten, mit großer Schrift gefüllt. Sie lesen sich unendlich traurig, bodenlos, desillusioniert, absolut verzweifelt. Enttäuschung verbindet sich mit Todesangst und Schmerz mit Scham. Er schreibt: Es ist in diesem Kriege viel an den jungen Menschen zerbrochen, tief innen. Heute bin ich nirgends mehr Triebwerk, überall nur weitergetrieben. Voller Wehmut blickt Heinrich auf seine Kindheit zurück, voller Dankbarkeit gegenüber den Eltern. Er äußert sich nicht direkt politisch, aber der Krieg, in den er begeistert gezogen ist, scheint für ihn überhaupt gar keinen Sinn mehr zu ergeben. Und er muss gewusst haben, dass er bald fallen wird. Er erwähnt ein Fräulein, mit dem er sich wohl gern verlobt hätte. Er ordnet die Verteilung seiner wenigen Besitztümer an, einiger Bücher. Am Ende steht der Satz: Das ist alles, was ich zu vergeben habe. Ich hinterlasse nicht viel, nicht einmal ein gutes Andenken. Ich hinterlasse nicht viel, nicht einmal ein gutes Andenken. Ein Satz, der lange bei mir nachgehallt hat. Und dann in diesem Testament auf einmal plötzlich verweist Heinrich auf einen Bibelvers. Ausgerechnet er, der für Christentum und Kirche vorher nur wenig übrig gehabt haben dürfte, zitiert einen Vers. Vergessen scheint die Begeisterung für das verbrecherische Regime und seine Ideologie, ausgelöscht die Begeisterung für die Fliegerei und den Krieg. Das Einzige, was von diesem Leben am Ende bleibt, woran sich dieses 19 Jahre lange Leben sich festmacht, ist dieser eine Bibelvers, 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 52, sonst nichts. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber verwandelt werden, und plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Und als ich darüber nachdachte, diesen einen Vers, das, woran sich mein Onkel Heinrich am Schluss festgehalten hat, habe ich mir gedacht, das ist kein billiges Trostwort. sondern ein harter Widerspruch, so habe ich es gelesen, gegen alle ideologischen Verheißungen, gegen alle tatsächlichen Grausamkeiten, gegen alle eigenen Verirrungen, gegen all das Grauen, das sich in diesem Krieg in unvorstellbarem Schrecken entfalten soll. Dieser Vers, ein Schrei, ein Verzweiflungsschrei des Protestes und ein letztes sich ausstrecken nach Gott und seiner Gnade zur Zeit der letzten Posaunen. Und ich wünsche mir, dass dieses Wort auch uns Grund, Heil und Ziel wird in unserer Zeit. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Amen.